Ich wünsche euch allen auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite aus. Es ist schön, wieder vor euch stehen zu dürfen und für euch predigen zu dürfen. Und so langsam kennt ihr mich, glaube ich. Ich habe euch mal wieder ein Bild mitgebracht von einer Person. Und wie immer an euch die Frage, weiß jemand, wer das hier ist? Ist ein Schauspieler, so viel verrate ich noch. Aber weiß jemand den Namen? Ist nicht so einfach? Nein? Hier hinten, wer war's? Ich hab's gehört. Ja, wie war der Name? Jared Butler, genau. Jared Butler ist so ein bisschen vor ein paar Jahren noch so ein richtiger Frauenschwarm gewesen, hat so in so ein paar Liebesfilmen mitgespielt, hat auch einen super tollen Körper gehabt. Aber weiß jemand von euch, durch welche Rolle er eigentlich bekannt geworden ist? Das war auf keinen Fall ein Liebesfilm. Weiß das jemand? Also von euch Eltern glaube ich nicht, aber von der Jugend, die weiß es vielleicht. Nein? Nochmal. Das habe ich, genau, Phoebe weiß es. Dieser Schauspieler ist durch den Film 300 bekannt geworden. In 300 spielt er den König Leonidas. Und worum geht es in 300? In 300 greift so eine Geschichte auf, die eventuell sogar wirklich so passiert ist. Also es ist so eine Legende, man weiß nicht genau, ob sie genauso stimmt, aber es ist eine Legende, die eventuell passiert sein könnte. Es geht darum, das damalige Griechenland wird bedroht, von der Weltmacht Persien eingenommen zu werden. Und die Griechen debattieren und reden ja viel und gerne. Und dieser König denkt sich, Leute, wisst ihr was? Ich habe keine Lust auf Reden, ich werde in den Kampf ziehen, weil mein Land wird bedroht. Und er schafft es innerhalb nur von einem Tag, schafft er lediglich 300 Krieger zu versammeln und mit denen in den Kampf zu ziehen. Und jetzt ist es so, die persische Weltmacht hat sich vor allem dadurch ausgezeichnet, dass sie unglaublich groß war und ein riesengroßes Heer hatte. Das heißt, hier stellt sich ein König mit lediglich 300 Mann gegen ein Heer von Millionen von Kriegern. Also hier geht es um einen Kampf zwischen einem Volk, das völlig unterlegen ist und trotzdem in den Kampf zieht. In der biblischen Geschichte, die wir heute uns anschauen wollen, geht es in gleicher Weise um eine ähnliche Situation. Hier ist ein König, der den Auftrag bekommt, in den Kampf zu ziehen gegen ein Heer, das ihm völlig überlegen ist. Und dieser König heißt König Josaphat. Es ist eine Geschichte, die kennt man gar nicht so gut. Also man hätte jetzt eher David vielleicht erwartet, der gegen Goliath kämpft. Oder Hiskia vielleicht gegen die Assyrer. Aber König Josaphat hat sich auch in so einer Situation befunden. Und ich finde, König Josaphat ist uns ein sehr großes Glaubensvorbild darin, wie er in dieser Situation handelt. Denn von Josaphat können wir lernen, wie man Gott in Bedrängnis vertrauen kann. Das ist auch das Predigtthema, wie Benny es schon angekündigt hat, Gott in Bedrängnis vertrauen. Wir werden zunächst den Bibeltext lesen, den finden wir in 2. Chronik 20. Zunächst lesen wir die Verse 1 bis 12. Und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach, eine große Menge rückt gegen dich heran von jenseits des Toten Meeres aus Aram, und siehe, sie sind bei Hazeson-Tamar, das ist Engedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, um von den Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat sprach, O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Und nun siehe die Ammoniter und Moabiter und die vom Bergland Seir, durch deren Land zu ziehen du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fernhielten und die sie nicht vertilgen durften. Siehe, diese vergelten uns damit, dass sie kommen um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns doch zum Besitz gegeben hast. Und jetzt kommt Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist, und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Ich finde es ziemlich interessant, mal so ein bisschen zu rekapitulieren, was hier eigentlich passiert. Wenn man sich mit der Person Josaphat auseinandersetzt, dann wird man merken, ein paar Kapitel vorher gab es eine Sache, die Josaphat sehr gut konnte. Josaphat hat es geschafft, in ganz Israel über 1 Million Krieger heranzubilden. Über 1 Million Krieger, das ist für damalige Verhältnisse ein riesengroßes Volk an Kämpfern. Und was dann so das Kapitel danach passiert, ist dann, er beschließt, mit Ahab in den Krieg zu ziehen. Und diese Schlacht verlieren sie. Und Ahab stirbt in dieser Schlacht, aber Josaphat selbst überlebt diese Schlacht. Und nun kommt er zurück. Und dann passiert genau das, was wir jetzt gelesen haben. Es kommen die Moabiter und Ammoniter und bedrohen jetzt das ganze Volk. Und ich finde es so ein bisschen paradox, ein bisschen widersprüchlich, dass genau das, was Josaphat eigentlich so gut konnte, nämlich Krieger heranzubilden, dass genau diese Krieger ihm jetzt fehlen. Und Josaphat macht jetzt nur noch das Einzige, was er machen kann. Er weiß, das, was er so gut konnte, das hilft ihm jetzt nicht mehr weiter. Und somit entschließt er sich, an Gott zu wenden. In dieser großen Bedrängnis, in der er sich jetzt befindet, tut er das Einzige, was er tun kann, und er wendet sich an Gott. Und das ist auch etwas, was wir als ersten Punkt für uns mitnehmen können, ist, wenn du in großer Bedrängnis bist, dann wende dich an Gott. Wende dich an Gott. Vers 12 sagt es ja nochmal sehr deutlich aus. In uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Also Josaphat selbst muss sich eingestehen, ich selbst habe keine Möglichkeit mehr, mein Volk zu verteidigen. Ich kann jetzt nur noch darauf hoffen, dass Gott mir hilft. Als ich in der Vorbereitung so überlegt habe, wie ich euch das so ein bisschen veranschaulichen kann, bin ich auf eine meiner großen Leidenschaften in meinem Leben gestoßen. Und einige von euch wissen das. Meine ziemlich große Leidenschaft in meinem Leben ist das hier. Also ich spiele unglaublich gerne Volleyball. Und ich habe hier ein Bild von einem Mann euch aufgezeigt. Dieser Mann heißt Ferdinand Tille und er spielt in der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft. So, weiß jetzt jemand von euch aufgrund des Bildes, welche Position spielt dieser Ferdinand Tille? Mein Vater und Janice müssen ruhig sein. Meine Eltern und Janice müssen ruhig sein. Ich will wissen, wer von euch so ein bisschen Ahnung von Volleyball sonst noch hat. Weiß jemand aufgrund des Bildes, was für eine Position er hat? Oh ja, hier weiß es jemand. Genau, er ist Libero. Woran erkennt man das? Man erkennt es an dem roten Trikot, das er anhat, denn seine Teamkollegen um ihn herum haben ein schwarzes Trikot an. Nun, was ist die Aufgabe eines Libero im Volleyball? Im Volleyball ist es so, es gibt manche Spieler, die aufgrund ihrer Körpergröße und Statur von Natur aus richtig gute Angreifer sind. Also die werden dann auch in dem Training nur auf Angriff spezialisiert. Nur auf Angriff. Trainieren ihr ganzes Leben fast nur Angriff. Das Problem ist aber, jeder Spieler muss ja bei Volleyball rotieren. Und es gibt dann Situationen, wo solche Angreifer auch in eine Defensive, also in eine Verteidigerrolle schlüpfen müssen. Das Problem ist aber, die werden ja Tag ein, Tag aus nur darauf trainiert, Angriff zu üben. Und jetzt sind sie aber in einer Verteidigersituation. Und sie können mit ihren Möglichkeiten, die sie für sich gelernt haben, können sie dem Team nicht helfen, zu verteidigen. Und genau in so einer Situation kommt dann der Libero ins Spiel. Der Libero ist von Natur aus einer, der darauf trainiert wird, nur Verteidigung zu trainieren. Der trainiert nur die Verteidigung. Und im Volleyballspiel ist es dann so, der Libero hat die Möglichkeit, einfach sich auf das Spielfeld zu stellen, den Platz für den Angreifer einzunehmen und der Angreifer geht den ganzen Ballwechsel über aus dem Spielfeld hinaus. Das bedeutet, hier kommt einer rein in das Spielfeld, der es schafft, das Team zu verteidigen, der helfen kann, zu verteidigen. Ja, wo einer von seinen Möglichkeiten her unzulänglich ist, wo jemand von seinen Fähigkeiten her nicht verteidigen kann, da springt einer für ihn ein, um für ihn zu verteidigen. Und genau dieses Prinzip, das erlebt jetzt Josaphat. Hier kommt einer rein für ihn, der für ihn verteidigen kann. Denn Josaphat selber hat gemerkt, ich kann mein Volk nicht verteidigen. Ich schaffe das nicht. Ich muss mich an Gott wenden, denn nur er kann hier jetzt noch verteidigen. Darum wende dich an den Herrn, denn Gott ist derjenige, der dir helfen kann. Wenn du im Bedrängnis bist, dann wende dich an Gott, denn Gott ist der, der dir helfen kann. Wenn wir nun die Geschichte etwas weiter verfolgen, wir lesen weiter die Verse 14 bis 23, dann ist es jetzt ziemlich interessant zu sehen, was als nächstes nun passiert. Da kam der Geist des Herrn auf Jehaziel und er sprach, horcht auf, ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen, siehe, sie kommen auf die Anhöhe Sees herauf und ihr werdet sie am Ende des Tales antreffen in der Wüste Jeruel. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen, tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht, zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und die Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott. So könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Juda gekommen waren und wurden geschlagen. Und die Ammoniter und Moabiter stellten sich denen vom Bergland Seir entgegen, um sie zu vernichten und zu vertilgen. Und als sie die vom Bergland aufgerieben hatten, halfen sie selbst einander zur Vertilgung. Ich finde es ziemlich interessant, was in diesen Versen nun passiert. Wir haben Josaphat nun betrachtet, der sich an Gott gewandt hat und noch bevor er überhaupt in den Kampf zieht, fängt er an, Gott zu danken, Gott zu loben und Gott dankbar zu sein für den Sieg, den er ihnen schenken wird. In Vers 20 haben wir gelesen, er hat gesagt, Leute, vertraut auf den Herrn und glaubt seinen Propheten und wir werden gelingen haben. Wir werden gelingen haben. Das heißt, was hier deutlich wird, ist, Josaphat hatte schon, bevor der Ausgang überhaupt klar war, hatte er den Sieg vor Augen. Er wusste, Gott wird Gelingen schenken. Ein paar Jahrhunderte später wird was wir hier von Josaphat lernen können, und das möchte ich euch als zweites mitgeben, vertraut auf den Herrn. So wie er es in Vers 20 sagt, vertraut auf den Herrn. Und jetzt wird Paulus ein paar Jahrhunderte später, wird er diesen Vers an die Korinther schreiben. Gott sei aber Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Josaphat hatte, bevor er schon losgezogen ist, den Sieg vor Augen und wusste, Gott wird Gelingen schenken. Ich habe eine ziemlich interessante Persönlichkeit gefunden, die dieses Prinzip auch erlebt hat in ihrem Leben. Und diese Persönlichkeit ist dieser Mann hier. Wüsste jemand zufällig, wer das ist? Also ich hätte jetzt keine Ahnung. Dieser Mann heißt John Hyde. Nun, wer war John Hyde? John Hyde lebte von 1865 bis 1912. Und John Hyde ist bekannt geworden als Indienmissionar. John Hyde ist relativ früh, hat er schon den Ruf von Gott vernommen, nach Indien als Missionar zu gehen. Und das hat er dann auch gemacht, ist früh dorthin gegangen. Und wie das halt so üblich ist, wenn man als Missionar in ein fremdsprachiges Land geht, dann ist es durchaus von Vorteil, diese Sprache auch zu erlernen. John Hyde hat sich darin auch versucht, die Sprache zu lernen, aber er hatte ein Problem, nämlich er hatte ein sehr schlechtes Gehör. Manche sagen, er war sogar fast schon taub, also er hat wirklich nur schwer gehört. Und John Hyde hat erlebt, dass es unglaublich schwer war für ihn, diese Sprache zu lernen. Wenn du eine Sprache nicht hören kannst, ist es auch unglaublich schwer, sie selber dann aussprechen zu können. Und John Hyde hat selbst gemerkt, es belastet ihn so und er schafft es fast nicht, diese Sprache zu lernen. Es ist richtig schwer für ihn. Und was hat John Hyde dann gemacht? Er hat den ersten Punkt, den wir schon betrachtet haben, gemacht, wie Josef hat auch. Er hat sich an seinen Gott gewandt. Und er hat einfach angefangen zu beten. Und er betet und die Leute um ihn herum merken, er hört fast gar nicht mehr auf zu beten. Er betet nächtelang hindurch, eine Nacht, eine zweite Nacht, die nächste Nacht. Er betet nächtelang hindurch, fängt an, Gebetskreise zu organisieren, fängt an, ganze Gebetskonferenzen zu organisieren. Und John Hyde wird später einmal als Apostel des Gebets bezeichnet. Dieser Mann hat sich an Gott gewandt und gebetet, aber er wusste vor allem eine Sache. Er wusste, Gott wird hier den Sieg schenken. Er wusste, Gott wird hier sein Reich aufbauen in Indien. Nun, wie kann ich das einfach so behaupten? Es ist ganz einfach. An seinem Sterbebett hat John Hyde folgende letzte Worte gesagt. Er sprach, ruft den Sieg Jesu Christi aus. Ruft den Sieg Jesu Christi aus. Das heißt, John Hyde wusste, Christus hat gewonnen. Er hat den Sieg errungen. Und als John Hyde dann gestorben ist, hat man dann mal angefangen, so eine statistische Erhebung zu machen, wie viele Menschen denn gläubig geworden sind, nachdem er jetzt gewirkt hatte. Und es ist herausgekommen, dass über 1 Million Menschen zum Glauben gefunden haben in Indien, durch die Arbeit von John Hyde, der solche Schwierigkeiten hatte, diese Sprache zu lernen und der aber trotz dieser Schwierigkeit sich an den Herrn gewandt hat, angefangen hat zu beten und wusste, Jesus hat den Sieg errungen. Ruf den Sieg Jesu Christi aus. Deshalb vertraut auf den Herrn, denn er hat den Sieg für dich errungen. Vertraue auf den Herrn, denn er hat den Sieg für dich errungen. Ich möchte mit euch noch einen letzten Abschnitt betrachten. Und wir lesen da die letzten Verse ab Vers 24. Als aber Juda zur Bergwarte gegen die Wüste hinkam und sich gegen den Haufen wenden wollte, siehe, da lagen die Leichen auf dem Boden und niemand war entkommen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, um unter ihnen Beute zu machen, und sie fanden dort eine Menge, sowohl Güter als auch Leichname, sowie kostbare Geräte. Und sie plünderten für sich so viel, dass sie es nicht tragen konnten. Und sie plünderten 3 Tage lang, weil so viel vorhanden war. Aber am 4. Tag kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn. Daher nennt man jenen Ort Lobetal bis zu diesem Tag. Danach kehrte die ganze Mannschaft von Juda und Jerusalem wieder um, mit Josaphat an ihrer Spitze, um mit Freuden nach Jerusalem zu ziehen, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben angesichts ihrer Feinde. Ich finde, was in diesen Versen so deutlich wird, ist, dieses ganze Volk merkt nun, Gott hat uns den Sieg geschenkt. Und was machen sie? Sie fangen an, sich zu treffen. Sie fangen an, Gott zu loben. Sie fangen an, Gott dafür zu danken, was er ihnen geschenkt hat durch diesen Sieg. Und was ich euch als dritten Punkt so mitgeben möchte, ist, freut euch in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn, wenn ihr es selbst erlebt habt, dass Gott euch in so einer Bedrängnis geholfen hat, den Sieg zu schenken. Auch diese Art von Freude wird in der Bibel oftmals betont. Und Paulus schreibt auch ein paar Jahrhunderte später wieder an die Philipper: Freut euch im Herrn alle Zeit. Und ich sage es euch nochmal, freut euch. Also freut euch alle Zeit und nochmal sage ich, freut euch. Freut euch in dem Herrn. Ich hab mich an eine Geschichte zurückerinnert. Ich weiß nicht, Andi Wieben, ist der da? Die hat er mal erzählt vor längerer Zeit. Hat mit diesem Bild zu tun. Ich hoffe, dass ich sie halbwegs richtig wiedergeben kann. Andreas Wieben hat mal in einer Moderation von einer Geschichte erzählt von einem Landwirt. Ich glaube, den kannte er selbst auch persönlich aus Norddeutschland. Und dieser Landwirt hatte folgendes Problem. Er war ein Mensch, der sehr stark evangelistisch für seine Gemeinde unterwegs war. Und er hat viel getan für die Gemeinde, hat viel mit anderen Menschen gesprochen, um ihnen den Glauben weiter zu vermitteln. Und er war so ein Typ, der sich vielleicht auch so ein bisschen darin übernommen hat, denn er musste ja auch noch irgendwo Landwirtschaft betreiben. Und er war eines Tages so gestresst und musste aber die Saat austeilen auf dem Feld, weil die Zeit dafür gekommen war. Und in dem Stress hatte er aber die Maschine irgendwie falsch programmiert. Das heißt, er hat aus Versehen doppelt so viele Körner aufs ganze Feld gestreut, wie eigentlich beabsichtigt war. Und wer sich dann in der Landwirtschaft auskennt, der weiß, wenn man doppelt so viele Körner aufs Feld schmeißt, dann kann das keine gute Ernte werden, weil es zu viele Pflanzen sind und die sich gegenseitig die Nährstoffe entziehen. Und dieser Landwirt hatte das Feld fertig besät und dann hat er gemerkt, ach du liebe Zeit, ich habe die Maschine falsch eingestellt. Und wenn man als Landwirt lebt und weiß, das bedeutet eigentlich für mich einen ganzen Ausfall an Ernte, dann weiß man, da wird in kürzerer Zeit ein riesengroßes finanzielles Problem auf ihn zukommen. Und was hat dieser Landwirt gemacht? Er ist vor seine Gemeinde getreten und hat gesagt, Leute, bitte lasst uns dafür beten. Bitte lasst uns dafür beten, dass der Herr sich dieses Problem annimmt und dass er trotzdem hilft, irgendwie da durchzukommen. Und die Gemeinde betet dann dafür und es vergeht einige Zeit und irgendwann im Hochsommer kommt ein riesengroßer Sturm auf und es fängt an zu hageln und eigentlich werden alle Felder irgendwie zerstört durch den Hagel. Und dann trifft sich die Gemeinde am folgenden Sonntag und dann steht dieser Landwirt auf, geht nach vorne und sagt, Leute, freut euch mit mir, denn es hat gehagelt. Und die Leute fragen ihn, ja, was ist denn gut daran, dass es gehagelt hat? Weil normalerweise der Hagel zerstört ja diese Pflanzen. Und er sagt, Leute, der Hagel hat genau das Richtige gerade gemacht, was ich gebraucht habe. Denn der Hagel hat die ganzen Blätter, die diese Pflanzen hatten, zerstört. Und dadurch, dass diese Blätter kaputt gegangen sind, hatten dann diese doppelt gesäten Pflanzen genügend Nährstoffe, um sich trotzdem weiter ausbilden zu können. Das bedeutet, am Ende seiner Ernte hat er doppelt so viel eingefahren, als eigentlich beabsichtigt war. Der hat doppelt so viel eingefahren, wie er geplant hatte. Und dieser Landwirt steht vorne und sagt, Leute, freut euch, wenn ihr in solchen Bedrängniszeiten seid, wenn ihr solche Bedrängniszeiten durchlebt. Denn Gott will dich reich beschenken. Freut euch, denn Gott will euch reich beschenken. Das muss nicht immer bedeuten, dass Gott einen auf materieller Ebene reich beschenkt. Gott kann dich auch auf geistlicher Ebene reich beschenken. Ja, aber ich bin mir sicher, dass hinter jeder Bedrängnis, in der der Herr dich hineinführt, bin ich sicher, dass etwas rauskommen wird, womit er dich reich beschenken möchte. Deswegen freut euch im Herrn, denn er will euch reich beschenken. Ich möchte zum Abschluss nochmal zusammenfassen, was wir an Punkten hatten. Wir haben zuerst gesagt, wenn ihr in Bedrängnis seid, dann wendet euch an den Herrn. Denn Gott ist derjenige, der dir helfen kann in dieser Bedrängnis. Als zweites haben wir gesagt, vertraut auf den Herrn. Denn er hat den Sieg für euch schon errungen. Und als drittes haben wir gesagt, freut euch in dem Herrn. Denn er ist derjenige, der dich reich beschenken möchte. Amen.